Dein Geld kann mehr als du denkst. Es kann das Klima schützen, es kann Biodiversität fördern und es kann Frauen weltweit in ihrer Unabhängigkeit stärken. Karin und Sina von Oikocredit reisen mit dir im Podcast Ethics and Heroes. Hier erfährst du, wie dein Geld wirkt. Dein Geld? Deine Entscheidung. Hör rein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Karin und ich arbeite für Oikocredit in Deutschland. Was passiert, wenn Menschen ihr Geld nicht nur investieren, sondern tatsächlich auch aktiv Teil einer Bewegung werden? Und wenn eine Organisation seit 50 Jahren zeigt, dass Geldanlage auch sozial, gemeinschaftlich und nachhaltig sein kann? Ja, darüber noch viel mehr möchte ich heute sprechen, und zwar ganz konkret über eine Form der Geldanlage, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen oldschool und altmodisch erscheint, aber ich glaube doch tatsächlich aktueller ist denn je und auch für Oikocredit enorm wichtig, nämlich die Form der Genossenschaft. Und dazu habe ich heute zwei Gäste zu mir ins Studio eingeladen bzw. digital zugeschaltet aus Hildesheim. Ich freue mich sehr, dass Sie beiden da sind. Herzlich willkommen Thomas Michalski, Anleger und ehrenamtlich aktiv für Oikocredit, und Katharina Welp, Leiterin des Bereichs Investor Relations bei Oikocredit Deutschland. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor. Wer seid ihr und was habt ihr für eine Verbindung zu Oikocredit?
Ich bin Rentner, 73 Jahre alt und seit 2007 Anleger bei Oikocredit. Ich bin dazu gekommen, einfach, ja, weil ich mich mit engagierten Oikocredit-Unterstützern unterhalten habe. Und dann habe ich gedacht, das ist ein interessantes Konzept, ganz anders. Dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und dann habe ich ein bisschen Geld bei Oikocredit angelegt. Und ja, inzwischen habe ich mich mehr damit beschäftigt und bin Mitglied des Förderkreises Niedersachsen-Bremen und dort im Vorstand.
Katharina, und du?
Ja, ich bin Katharina Welp. Ich arbeite jetzt gerade in Köln, arbeite von Köln aus. Ich bin vor 8 Jahren zu Oikocredit gekommen. Damals habe ich nach einer sinnstiftenden Arbeit gesucht, hatte vorher in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und im Kulturmanagement. Und bin jetzt seit 8 Jahren hauptamtlich bei Oikocredit im Bereich Investor Relations mittlerweile, vorher in anderen Rollen. Und wir kümmern uns im Team um die bestehenden Investorinnen und um Menschen, die neu anlegen wollen und die vielleicht noch wissen wollen, was das mit der Geldanlage auf sich hat bei Oikocredit, wie man anlegen kann. Und ja, genau, das liegt alles bei unserem Team.
Okay, also bei Fragen rund um Oikocredit direkt an das Team von dir wenden.
Genau, ja.
Ja, ich habe schon gesagt, ich möchte über Genossenschaft sprechen mit euch. Genossenschaft hat ja auch viel mit dem Thema Gemeinschaft zu tun und ist auch für Oikocredit ein sehr zentrales und wichtiges Thema. Deshalb wäre meine Einstiegsfrage, um so ganz langsam ins Thema reinzukommen: Was ist für euch Gemeinschaft? Katharina.
Gemeinschaft ist für mich eine Gruppe mehrerer Menschen, möglichst diverser Menschen, die gemeinsam auf etwas hinarbeiten, auf ein Ziel hinarbeiten und gemeinsam eine Stärke entwickeln, sodass, wenn ein einzelnes Mitglied dieser Gemeinschaft vielleicht gerade nicht so viel beitragen kann, die anderen das auffangen können. Und ich denke da so zum Beispiel an, ich habe 2 Kinder, wir leben in einer kleinen Familie, wie so viele Familien in Deutschland. Und manchmal wünsche ich mir eine Gemeinschaft, wo mehr Personen dann irgendwie da wären, wo sich diese ganzen Aufgaben ein bisschen mehr verteilen würden und ja, alle etwas mehr Kräfte zur Verfügung hätten. Aber wichtig ist, dass alle irgendwie auf das gleiche Ziel hinarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Das ist für mich Gemeinschaft.
Und für dich, Thomas, was verstehst du unter Gemeinschaft?
Ja, also viele Stichworte hat Katharina schon gesagt. Also ich würde sagen, man kennt sich und man vertraut sich. Und das bringt auch den Aspekt, voneinander zu lernen. Und natürlich sich gegenseitig zu helfen. Und ja, man kann einfach unterschiedliche Ziele verfolgen. Das fängt an von Familie, wo man einfach zusammengehört und sich gegenseitig unterstützt. Es gibt auch Gemeinschaften, Kegelclub, wo man gemeinsam Spaß hat. Und es gibt größere Gemeinschaften, wo man an gemeinsamen Zielen arbeitet. Und da kommen wir dann bei dem Thema Genossenschaft vielleicht noch dazu.
Genau, das ist eine super Überleitung zu dem Thema Genossenschaft, wo wir heute drüber sprechen wollen, weil da geht es ja auch ganz viel um Gemeinschaft. Ja, Oikocredit wurde ja 1975 gegründet und ich glaube, es ist ganz wichtig, jetzt am Anfang erstmal einen Blick zurückzuwerfen auf die Anfangsjahre, wenn wir über das Thema Genossenschaft sprechen wollen. Thomas, du hattest in einem Vorgespräch schon mal gesagt, dass du in den 1970er Jahren in den Endzügen deines Mathematikstudiums stecktest. Du warst da mit 20er und hast die 1970er Jahre also live miterlebt. Nimm uns doch mal mit, was war das für eine Zeit? Also welche gesellschaftlichen Themen waren präsent?
Also ich musste in der Tat auf deine Frage einen Moment nachdenken, weil das ist in der Tat 50 Jahre her und 50 Jahre sind lange, da sammelt sich viel im Kopf an. Aber bei näherem Nachdenken habe ich die Aussagen, wir sind im Moment, leben wir in einer Zeit des Umbruchs, gesagt, naja, das hat es immer schon gegeben. Also in den 70er Jahren gab es 1973 die Ölkrise. Da war Sonntagsfahrverbot, können wir uns heute gar nicht vorstellen. Also natürlich haben wir jetzt auch hohe Energiepreise und so weiter, aber das war eine ganz andere Dimension. In den 70er Jahren war natürlich die Nachwirkung dieser Studentenrevolte 68er Jahre. Ich kenne noch wilde Diskussionen von der Uni mit MSB-Spartakus-Vertretern und so weiter. Und in den 70er Jahren war neben der Ölkrise auch dieses ganze Terrorismus-Thema kam da hoch mit Flugzeugentführungen und terroristischen Überfällen. Also die Welt war schwer in Bewegung und ein Ereignis erinnere ich mich noch, ich glaube es war 75, als der Vietnamkrieg zu Ende war. Die größte Militärmacht der Welt, USA, verliert einen Krieg gegen ein kleines Land in Asien. So, das sind nur so Stichworte, also die Welt war unheimlich in Bewegung. Und das ist das, was ich mir gemerkt habe und natürlich die ganzen Differentialgleichungen und so, die ich in meinem Mathematikstudium gemacht habe, habe ich vergessen.
Ja, es klingt auf alle Fälle an, dass da sehr viel los war in den 1970er Jahren und auch viele Umbrüche, wie du gerade meintest. Vietnamkrieg ist auch ein wichtiges Stichwort für Eukocredit, weil das da so die Gründungsinitiative war, die dann dazu führte, dass eben Eukocredit 1975 gegründet wurde.
Es fand damals der Ökumenische Rat der Kirchen in Uppsala statt. Und die Kirchen haben sich Gedanken gemacht, wie sie ihr Geld eben nicht in Dinge investieren, die zum Beispiel Rüstungsexporte unterstützen, mehr Ungleichheiten schaffen, dann gab es noch das Problem der Apartheid etc., sondern in etwas investieren können, was mehr dem Gemeinwohl dient. Und war damals noch das Weltbild von Entwicklungshilfe. Also wir im globalen Norden haben die Mittel, um in Anführungsstrichen den armen Menschen auf der anderen Seite der Welt zu helfen. Und damals hat sich das Bild langsam gewendet eben hin zu der Idee, dass Kapital, Güter etc. gerechter verteilt werden müssen und ungerecht verteilt waren aus unterschiedlichen Gründen, Stichwort Kolonialismus, aber auch viele andere Themen. Und so ist dann eben die Idee zu Eukocredit entstanden und gegründet wurde Eukocredit in den Niederlanden, genau. Und diese Werte, also ich zähle nochmal auf, die auch einer Genossenschaft entsprechen, war das Thema Solidarität. Also wie kann ich solidarisch Finanzmittel verteilen, Kooperation auf Augenhöhe,
Bildung. Was ja auch was Neues war, ne? Weil bis dahin war ja vor allem das Spendensystem vorherrschend und bei Spenden ist ja oftmals, sind wichtig, aber die Problematik, die du auch schon genannt hast, dass es eben nicht auf Augenhöhe ist, sondern so eine Hierarchie reinkommt.
Es kann eine Abhängigkeit schaffen. Spenden sind trotzdem auch wichtig und in vielen Bereichen kann das System nicht anders funktionieren. Aber in dem Bereich, in dem Eukocredit sich dann gegründet hat, war die Idee eben, okay, das Wissen, auf das wir zurückgreifen wollen und die Ideen, die sind im globalen Süden, die sind ja nicht bei uns. Die haben regionale Kenntnisse, die haben Kenntnisse bezüglich des Ökosystems vor Ort etc. Mhm. Und das war das eigentlich Neue, ne? Also wie kann man auf dieser Basis eine Kooperation auf Augenhöhe schaffen und dann eben auch das Thema als Wert einer Genossenschaft Bildung, Bewusstsein, also nicht nur Gelder zu geben, sondern auch finanzielle Bildung zu bieten beziehungsweise Beratung, Schulungen etc. anzubieten und mit diesen Instrumenten, mit diesem Werkzeug zum Wohle der Allgemeinheit zu arbeiten. Und dann, da kommen wir zu den Sustainable Development Goals, also Frauen zu stärken, Ökosysteme zu stabilisieren, wirtschaftliche Ungleichheiten auszubalancieren. Das waren die Werte, die damals im Vordergrund standen zur Gründung von Eurocredit. Thomas, stimmst du mir zu?
Ich stimme dir zu. Ich möchte nur noch mal betonen, dieses Thema Entwicklungszusammenarbeit durch Kredite war gerade im kirchlichen Bereich wirklich revolutionär, weil die kirchlichen Hilfswerke, Brot für die Welt und Miserium, wie sie alle heißen, die gab es ja schon. Und da war auch ein bestimmtes Bild von Menschen, denen man helfen muss, das herrschte vor. Und dann kam jemand wirklich mit der Idee, ihr Kirchen habt ja eine ganze Menge Geld und einen nennenswerten Teil davon könntet ihr doch benutzen, um Menschen Startkapital zu geben. Und das ist bis heute, glaube ich, auch in den Kirchen nur halb verstanden, dass es Möglichkeiten gibt, über Spenden was Gutes zu tun und dass es die andere Möglichkeit gibt, über Startkapital Menschen zu helfen. Und dieser neue Weg, den hat Eurocredit damals begründet.
Und warum wurde dann die Form der Genossenschaft gewählt? Also waren das diese Werte, die eben in der Genossenschaft dann mitgetragen werden konnten, also eben Solidarität, auf Augenhöhe sein, dass eben die soziale Dividende im Vordergrund steht. Waren das die Gründe oder was war der Beweggrund, auf die Genossenschaft als Unternehmensform zu gehen?
Ja, also für Genossenschaft gibt es eigentlich eine ganz einfache Regel. Was einer nicht schafft, das schaffen viele, wenn sie sich zusammentun. Ja, so. Und wenn man sich zusammentut, das ist sehr simpel gesagt, muss man dafür Spielregeln haben und die Genossenschaft hat die Spielregel One Win, One Vote, also ein Abstimmen nach Köpfen, nach Genossenschaftsmitgliedern, nicht nach Kapitalbeteiligung. So, und damit verbindet sich natürlich auch eine einheitliche Ausrichtung, gemeinsame Ziele und ein gemeinsames Wertesystem, in dem sich die Genossen in Anführungsstrichen dort verbinden. Mhm. Und das ist bis heute ein Stück Eurocredit-DNA und Eurocredit-Kultur. Mhm. Und es lohnt sich auch immer wieder darüber nachzudenken, wo Genossenschaften die richtige, sage ich mal, Unternehmensform sind.
Mhm. Und da als Ergänzung noch in Bezug auf die Geldanlage, also das Produkt, ist ja der entscheidende Unterschied, dass bei uns nicht Gewinnmaximierung oder Profitorientierung im Vordergrund steht, sondern die soziale Wirkung, die wir über unsere Partnerorganisationen erreichen möchten. Und das passt eben auch sehr gut zum Genossenschaftsmodell.
Mhm. Wir sprechen auch gerne von der sozialen Rendite, die man bei Eurocredit bekommt, im Vergleich zur finanziellen Rendite, die es manchmal gibt, aber eben die soziale steht im Vordergrund.
Genau, ja.
Und wenn wir uns mal so eine Genossenschaft angucken, was ist denn eine Genossenschaft oder was ist da das Besondere beim Entscheidungstreffen?
Also bei Eurocredit ist das Wichtigste eigentlich, dass jährlich die Mitglieder, die Direktmitglieder, also nicht jede einzelne Person, die investiert in Eurocredit, sondern diejenigen, die Direktmitglieder sind, auf der Generalversammlung zusammenkommen und da beispielsweise über die Höhe der Dividende gemeinsam entscheiden. Außerdem gibt es andere Entscheidungsthemen, wo die Direktmitglieder ihr Stimmrecht ausüben können. Und Menschen, die bei Eurocredit Geld anlegen möchten, können eben in einem der Förderkreise, wie sie Thomas schon erwähnt hat, Mitglied werden, um quasi indirekt ihre Wünsche und Bedürfnisse dort zum Ausdruck zu bringen und den Förderkreis als Direktmitglied zu aktivieren.
Und hast du ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo mal so ein Fall war, dass was vom Managing Board, also der Geschäftsführung von Eurocredit entschieden wurde und der Versammlung vorgestellt wurde auf der Jahreshauptversammlung und dann von den Mitgliedern gesagt wurde, nee, wir hätten das gerne anders. Also gibt es irgendein Beispiel für dieses Mitspracherecht?
Ja, ich glaube, relativ anschaulich ist es, Eurocredit hat sich ja vor 50 Jahren gegründet, wir haben jetzt Jubiläum und dementsprechend haben wir irgendwann gedacht, unsere Kommunikationsmittel müssen vielleicht etwas moderner werden. Also der ganze Außenauftritt, Logo, Schriftart etc. sollte vielleicht der Zeit angepasst werden. Und im Normalfall in einer Organisation ist dann das Marketing-Team dafür zuständig, zu gucken, wo kann die Reise hingehen und was soll das alles transportieren. Und so ist das auch bei uns gewesen. Und dann haben aber irgendwann sich auch die Mitglieder eingeschaltet, die ein bisschen eine andere Sicht auf die Außendarstellung hatten. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass sie dann eben auch gehört wurden und ihre Gründe gehört wurden und das Ganze eingebracht wurde und dann im Zuge dessen ein gemeinschaftlicher Prozess entstanden ist, wie der neue Außenauftritt dann aussehen kann, sodass auch die Mitglieder da gut mitgehen können.
Und den neuen Außenauftritt, den kann man übrigens jetzt sehr schön auch sehen, weil unsere Webseite ist ja seit ein paar Monaten live. Also da gerne mal auf die Webseite gehen und gucken. So sieht der neue Außenauftritt von Eukocredit jetzt aus.
Und ich würde noch gerne ergänzen, zu dem Thema Mitsprache und demokratische Struktur in der Genossenschaft, dazu gehört selbstverständlich auch Transparenz und Information. Denn nur informierte Genossenschaftsmitglieder können sich vernünftig eine Meinung bilden und vernünftig mitreden. Diese Information ist nicht unbedingt immer einfach, weil man ja über schwierige Themen informiert, also sowohl die Investitionen im globalen Süden sind manchmal nicht so einfach zu erklären mit allen Herausforderungen, als auch die finanzielle Struktur von Eukocredit. Aber umgekehrt, wenn man Eukocredit unterstützt und da mitmacht, dann lernt man auch unheimlich viel dabei, wenn man diese Informationsquellen auch nutzt. Das ist auch ausgesprochen hilfreich. Und da ist Eukocredit auch, glaube ich, vielen Unternehmen ein ganzes Stück voraus in dieser Offenheit und Transparenz. Das geht ja bis zu der Möglichkeit, dass man als ganz normaler Investor auch gelegentlich die Möglichkeit hat, mit der obersten Führungsspitze zu reden, vor Ort bei der AGM oder auch online und da mal direkt Fragen zu stellen. Mhm. Und das finde ich ein sehr positives Beispiel für Offenheit und für Transparenz.
Und was ich da ergänzen möchte, was mir, glaube ich, momentan, vielleicht auch nur in meiner Generation, ich weiß es nicht, ein bisschen fehlt, dieser Weg der Mitbestimmung ist bestimmt nicht der einfachste. Da muss man manchmal geduldig sein oder auch offen sein, andere Perspektiven anzunehmen und durchzudenken und die eigenen Denkweisen zu hinterfragen. Aber das finde ich sehr schön in dieser Zeit, wo vieles nur noch binär entschieden wird, Daumen hoch, Daumen runter, so eine Pluralität zu haben von Themen, Sichtweisen, Perspektiven und sich eben damit auseinanderzusetzen. Wir als Gemeinschaft wollen dieses Oberziel erreichen und dafür müssen wir manchmal eben längere Diskussionen führen oder Dissens aushalten. Aber da kommen wir dann eben zu dem Ziel, ja.
Ihr habt es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass ein Faktor bei Eukocredit ja auch ist, oder gerade Thomas, du hattest es gerade gesagt, dass man auch etwas lernen kann. Also es ist so ein gegenseitiges Lernen und ein gegenseitiges Miteinander weiter wachsen bei Eukocredit. Was gibt es denn für Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen in die Genossenschaft?
Also der erste Punkt, wenn man sich für Eukocredit interessiert und Eukocredit unterstützen will, muss man ein bisschen Zeit investieren, Eukocredit zu verstehen. Ja, wie arbeitet Eukocredit und wie hängt das alles zusammen? Wie erreichen wir die Menschen? Was tut Eukocredit, damit die Investitionen wirksam werden? Geld allein tut's ja nicht, sondern man muss das Geld mit Sachverstand verwalten. Ich sage eigentlich sogar, wenn man soziale Ziele verfolgen will, dann muss man mit dem Geld noch sorgfältiger und mit noch mehr Sachverstand umgehen. Mhm. Und da ist eine ganze Menge, das man erstmal verstehen muss. Aber das ist natürlich auch so eine Art persönliche Rendite. Man lernt unheimlich was dazu und man bekommt einen anderen Blick auf die Welt, weil man Dinge lernt, Zusammenhänge im globalen Süden, die man sonst aus den normalen Medien nicht erfährt. Da muss ich ganz klar und drastisch so sagen. Ich könnte da noch ein paar Beispiele für anführen. Das ist wirklich ausgesprochen interessant, auch für mich persönlich. Mhm. So, und wenn man Eukocredit einigermaßen verstanden hat, dann reizt es einen natürlich auch in die Diskussion mit anderen Menschen zu gehen, den Eukocredit zu erklären, die finanziellen Strategien, die sozialen Strategien, was dort passiert. Und ja, da gibt's Möglichkeiten genug, wo man was machen kann. Und Eukocredit ist ja eine Gemeinschaft von Menschen. Da gibt's auch viele Ebenen, bei denen man einfach seine Diskussionsbeiträge einbringen kann in diesen Ausrichtungs- und Meinungsfindungsprozess von Eukocredit.
Du bist ja auch ehrenamtlich aktiv für Eukocredit und seit einigen Jahren auch im Vorstand aktiv. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man sich bei Eukocredit einbringen kann.
Ja, der Förderkreis sozusagen, der der Verein der Eukokredit-Unterstützer in unserer Region, in meinem Fall Niedersachsen-Bremen. Und da bin ich im Vorstand und mache mit meinen Kollegen zusammen alles, damit wir irgendwie unsere Truppe zusammenhalten und immer besser für Eukokredit motivieren und vielleicht auch den einen oder einen neuen Investor gewinnen.
Und das beste Beispiel für voneinander lernen ist auch, du bist auch Ambassador, Eukokredit Ambassador. Das heißt, du hast noch so eine Zusatzausbildung gemacht, die Eukokredit anbietet, um eben nochmal detaillierter auch über Eukokredit sprechen zu können. Also ein weiteres Beispiel für das Lernen bei Eukokredit. Hast du noch was zu ergänzen, Katharina?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt zum ersten Mal von uns hört oder noch nicht so viel über Eukokredit weiß und auch noch nicht so sicher ist, ob man Geld anlegen soll oder nicht, dann haben wir wirklich extrem unterschiedliche Angebote über die Förderkreise, wie man an das Thema rankommen kann. Und das kann online passieren, das kann bei einem Stadtspaziergang passieren, wo man mehr über die Welt des Kaffees erfährt. Das Schöne ist, dass es auf allen Ebenen, also Thomas hat schon erzählt, wenn man schon ein bisschen Experte oder Expertin ist, dann genauso gibt es da eben diese Diskussion. Aber auch wenn man noch ein bisschen, wie nennt man das, Berührungsängste hat, weil man vielleicht denkt, oh Gott, das Thema Geldanlage, ich weiß gar nicht. Dann kann man eben erstmal sich einfach als Mitglied in einem Förderkreis informieren, ohne direkt Anlegerin zu werden und in die Thematik einsteigen.
Und erstmal so ein bisschen kennenlernen, bevor man da irgendwie weitermacht. Ja,
ja.
Das stimmt. Und man kann ja auch erstmal, wenn man anlegen möchte, auch mit 200 Euro investieren. Das ist ja auch ein sehr geringer Betrag. Und dann weiter gucken, ob man noch mehr investieren möchte.
Genau.
Jetzt haben wir gerade schon über das Thema genossenschaftliche Entscheidung gesprochen. Ihr habt schon angemerkt, dass es eben diese Jahreshauptversammlung gibt, auf der unter anderem auch über die Dividende, über die Zahlung einer Dividende entschieden wird. Für 2025 wurde eben auf der AGM entschieden, dass für das Geschäftsjahr 2024 keine Dividende gezahlt werden soll. Thomas, warum gibt es eine 0% Dividende und was wäre passiert, hätte Eukokredit diese Dividende gezahlt?
Also ich muss ein kleines Stückchen weiter ausholen dazu. Eukokredit investiert im globalen Süden und das ist per se ein risikobehaftetes Geschäft. Ja, die in Anführungsstrichen heile Welt, wo der Staat vieles abfedern kann und ausgleichen kann, die wir hier kennen, die gibt es in den meisten Ländern des globalen Südens nicht. Das heißt, alles an wirtschaftlichen Schwankungen, Volatilität, wirkt sich im globalen Süden deutlich schlimmer aus und Eukokredit tut sehr viel, Risiken zu minimieren. Das sind sowohl Währungsrisiken als auch Risiken bei Investitionen in Partnern. Trotzdem gelingt das nicht immer und das muss man einfach wissen. Das gehört zu Eukokredit dazu und im letzten Jahr hat Eukokredit ein negatives Ergebnis erzielt, minus 8 Millionen. Bezogen auf ein gesamtinvestiertes Kapital von ungefähr 1 Milliarde. Das ist jetzt nichts dramatisch Schlimmes, aber es ist ein negatives Ergebnis. Und wenn man nichts verdient, kann man eigentlich auch nichts ausschütten, außer man gibt den Anlegern ihr eigenes Geld zurück. Und das wäre eigentlich, ja, man kann sagen Schwindel. Mhm. Ja? Und der andere Punkt ist, Eukokredit hat das Geld der Anleger. Und Eukokredit hat aus besseren Jahren eine bestimmte Menge an Reserven, die sozusagen der Puffer sind für die Schwankungen des Geschäfts. Wenn das Geschäft gut läuft, werden sie ein bisschen erhöht. Und wenn das Geschäft schlecht läuft, dann kann man damit abpuffern, ohne dass die 200 Euro Anteil gleich weniger werden. Deshalb sind diese Reserven wichtig. Die sind im Moment um die 50, 60 Millionen. Also ich habe nicht alle Bilanzzahlen im Kopf. Und damit halten wir auch einige Schwankungen aus. Aber die müssen wir natürlich erhalten, diese Reserven. Und deshalb klare Entscheidung, kein Gewinn, keine Ausschüttung. Und natürlich ist Eukokredit bestrebt, in den nächsten Jahren wieder dahin zu kommen, Gewinne zu machen und Dividenden zu zahlen. Und es sind auch diverse Maßnahmen aufgesetzt in dem Zusammenhang.
Genau, das hätte ich jetzt noch ergänzt. Es gibt inzwischen auch schon genau Maßnahmen, die angesetzt bzw. schon durchgeführt werden, um eben wieder dahin zu kommen. Stichwort Portfolioqualität auch verbessern, weil eben dieses negative Jahresergebnis, vielleicht kannst du da noch zwei Sätze zu sagen, zu den konkreten Fällen, warum es vor allem negativ war, weil wir hatten ja eigentlich das beste Jahresergebnis überhaupt.
Oikokredit hatte eigentlich im letzten Jahr einen Höchststand an Entwicklungsfinanzierung. Mhm. Ja, noch nie so hoch. Nachfrage war da, auch sinnvolle Investitionen, weil dort auch sehr sorgfältig die Partner ausgewählt werden. Aber es gab einige wirklich massive Themen, die Wirtschaftskrise in Bolivien, die sich dann in einer Währungs- und Devisenkrise ausgewirkt hat. Klammer auf, auch ein Punkt, der kaum in den Medien eine Rolle spielt. Über die Wahlen oder so wird da vielleicht mal berichtet, was da passiert ist in den letzten Jahren an sozialistischer Politik, die das Land wirklich gegen die Wand gefahren hat. Das ist gruselig. Ja? Und natürlich sind dann unsere Partner nicht in der Lage, vernünftig zurückzuzahlen, zumal sie gar keine Devisen bekommen, mit denen sie uns bezahlen könnten. Mhm. Und in anderen lateinamerikanischen Ländern gab es auch Probleme, nicht so ausgeprägt, und in der Landwirtschaft, besonders in Afrika. Und das alles hat sich dann zu diesen 8 Millionen Verlust kumuliert, wobei eigentlich die Einnahmen von Oikokredit relativ gut waren, durchaus gesteigert wurden. Viele haben ihre Kredite bezahlt, aber wenn natürlich einige ausfallen an Krediten, dann schlägt das rein. Ja, so, und das ist passiert, und das gehört zu dem Lebensrisiko des Geschäftsmodells von Oikokredit.
Genau, du hast es am Anfang auch schon gesagt, wir sind halt in einem Bereich auch tätig, in dem es auch zu Kreditausfällen kommen kann. Aber genau deswegen sind wir auch dort, weil sonst gibt es keine anderen Organisationen, die eben den Unternehmen dort Finanzmittel zur Verfügung stellen. Und wir wissen, dass es dieses Risiko gibt und versuchen es eben abzumildern durch unsere Risikostreuung, die wir bei Oikokredit haben.
Aber um nochmal auch an die Leute, die zuhören, ein Beispiel dafür zu geben, was soziale Wirkung ist und warum es für uns wichtig ist, dass Leute in Oikokredit investieren, weil die Nachfrage nach Krediten ist ja hoch. Beispiel Indien, solarbetriebene Kühlhäuser. Vorher hatten die Bauern in dieser ländlichen Region einen Ernteverlust von 40% aufgrund der klimatischen Bedingungen und weil sie keine Möglichkeiten hatten, ihre Ernte zu lagern. Jetzt haben sie über einen unserer Partner solarbetriebene Kühlhäuser, die sie für die Erntesaison leasen können als Gruppe, als Kooperative, und damit diesen Ernteverlust ausgleichen können und eben auch ihre Ernte zu besseren Preisen verkaufen können, weil es eine höhere Qualität hat. Oder ein anderes Beispiel, Ecuador, Kaffeekooperativen, die eine Vorfinanzierung der Ernte erhalten, ökologische Dünger verwenden und da auch Schulungen erhalten, um ihren Kaffee zu besseren Preisen verkaufen zu können. Und das ist einerseits der Kaffee an sich, aber andererseits auch das zum Beispiel die Frauen in dieser Kooperative gestärkt werden, auch darin Managementaufgaben zu übernehmen und damit diesem Beruf des Kaffeebauerns, der Kaffeebäuerin wieder eine neue Wertigkeit geben, weil viele da eben mit dem Problem zu kämpfen haben, dass die jungen Leute in die Stadt wollen und weg von diesem urbanen Umfeld, wo ja sowieso nicht genug Geld verdient werden kann, in Anführungsstrichen. Und all das ist so das, was wir mit sozialer Wirkung meinen. Also dass mit den Krediten vor allem zum Beispiel Frauen finanziell auf eigenen Füßen stehen können. Das wirkt sich auf deren Familie aus. Sie fungieren als Role Model für andere Frauen und ganze Gemeinschaften werden dadurch gestärkt. Und das ist eben das, was für uns an erster Stelle steht, also die Förderung von sozialer Wirkung. Und die Nachfrage nach den Krediten ist sehr hoch. Und deswegen sind wir genauso auf das Kapital der Anlegenden, der Investierenden hierzulande angewiesen, ne? Um diesen Bedarf an Krediten decken zu können.
Wenn ich noch ergänzen darf, meine Welt ist ja ein Stück weit Finanzen. Ich habe mal bei der Sparkasse gearbeitet. Aber Oikokredit hat nicht nur ein wirtschaftliches Geschäftsmodell durch Kredite, sondern eigentlich der Kern von Oikokredit ist ja ein Menschenbild. Nämlich zu sehen, im globalen Süden gibt es viele Menschen, die haben gute Ideen, die sind engagiert, die rackern sich ab, die arbeiten oft mehr als wir das hier gewohnt sind, muss man ganz ehrlich so sagen, ohne hier jemanden zu nahe zu treten. Wir freuen uns über, wenn wir Feierabend haben. Und den Menschen kann man natürlich am besten helfen, wenn man sagt, wir vertrauen dir und wir geben dir Startkapital bei allen Risiken, die da drin sind. Und die Beispiele Frauenförderung und Förderung kleiner Unternehmen, mittlerer Unternehmen von Agrargenossenschaft gehen alle in diese Richtung. Und dieses Menschenbild ist sehr typisch bei spendenbasierten Organisationen, so wichtig die sind, ist das nicht so ganz im Vordergrund, sondern da zieht man wirklich auf die Hilfsbedürftigen, die es ja auch gibt. Aber es gibt hunderte Millionen engagierter Menschen, die Startkapital brauchen.
Und das muss ich jetzt auch noch ergänzen. Bitte. Entschuldigung, Karin, weil das wird mir noch zu wenig erzählt. Und ich glaube, das kann man auch nur nachvollziehen, wenn man die Gelegenheit hatte, mal eine Partnerorganisation zu besuchen. Wir können unheimlich viel von unseren Partnern lernen. Also als ich nach Indien gereist bin, wie weit die mit Digitalisierung sind, was die für innovative Produkte entwickeln. Also da können wir uns so viel von abschneiden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein interessanter Austausch, den wir ja auch, wenn wir können, bieten. Also wenn uns Partner besuchen in Europa, dass auch Investorinnen diese Partner kennenlernen können, um eben davon zu lernen, ja, welche Lösungen finden diese Partner für vorherrschende Probleme in den jeweiligen Regionen und unter den jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen.
Eines der Ziele von Eurocredit ist auf alle Fälle, langfristige Wirkung zu generieren und auch Märkte zu stabilisieren. Jetzt wäre so meine Frage an euch beide, wie genau macht Eurocredit das denn? Thomas.
Also einen Aspekt hatten wir gesehen, in dem es Menschen stärkt. Das geht von der Frauenförderung bis zu kleinen Unternehmern, die auf eigenen Füßen stehen. Und das gibt den Menschen Selbstbewusstsein, aber das gibt auch ein Stück politische Stabilität. Wenn Menschen sich selbst ernähren können, eigenes Vermögen, auch wenn es ein kleines Vermögen ist, Landwirtschaft, kleines Unternehmen haben, das ist ein wichtiges Stück für den politischen Aufbau und für die gesellschaftliche und politische Stabilität. Und im Idealfall ist es ja so, Eurocredit will ja nicht 100 Jahre Geld leihen, sondern die haben eine begrenzte Zeit. Und Eurocredit freut sich eigentlich, wenn ein Kunde das Geld nicht mehr braucht, weil er auf eigenen Füßen steht. Mhm. Und das ist ein typisches Beispiel, dass es dort vorangeht.
Du meintest gerade, Eurocredit möchte nicht, dass das Geld 100 Jahre da ist. Das stimmt, aber trotzdem finde ich auch bei Eurocredit, dass es noch relativ langfristig da ist. Das ist ja auch so ein Ziel von Eurocredit, eben auch langfristig Kredite zu geben. Heißt im Schnitt vielleicht zwischen 1 bis 5 Jahren. Wenn der Partner dann so weit ist und vielleicht dann wir für den Partner nicht mehr interessant sind, geht er zu einem anderen Geldgeber. Aber es kann oftmals auch sein, dass wir über jahrzehntelange Partnerschaften haben mit den Partnern, was dann auch wieder zu einer Stabilität beiträgt.
Ja, also das muss man sagen, wer bei Eurocredit anliegt, der sollte eine mittel- bis langfristige Perspektive haben. Und eigentlich muss man sagen, ein Kredit, der zurückkommt, der ist ja nicht wie eine Spende, die ist nicht weg, sondern der Kredit kommt zurück und wird recycelt, kann nochmal was Gutes tun. Um das mal so ein bisschen klassisch zu sagen. Mhm. Ja, also über Kredit, Geldrecycling haben wir noch gar nicht geredet, aber Kredit, der immer wieder vergeben wird und immer wieder eine positive Wirkung hat, das gehört ja auch zu Eurocredit.
Jetzt hast du gerade schon das Stichwort genannt, dass eben auch die AnlegerInnen bei Eurocredit, also die Menschen, die uns das Kapital zur Verfügung stellen, dass die eher einen langfristigen Horizont haben, das heißt eher länger investieren wollen, teilweise sogar permanent, da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Katharina, wer ist es denn, wenn man sich jetzt für Eurocredit interessiert, wie kann ich denn investieren?
Wir haben auf jeden Fall immer sehr nette Ansprechpartnerinnen am Telefon oder per E-Mail, wo man erstmal grundsätzlich alle möglichen Fragen stellen kann. Und auf der Website kann man auch viele Antworten finden. Man kann bei uns ab 200 Euro investieren und dann sollte man damit rechnen, dass man dieses Geld für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stellen kann. Also es wäre jetzt ungünstig, wenn man das innerhalb von 3 Monaten dann wieder bräuchte.
Und wenn ich jetzt permanent investieren möchte in Eurocredit?
Wir haben eine Stiftung, die Eurocredit Stiftung Deutschland, wo die einerseits über Zustiftung und andererseits über Spenden funktioniert. Und wenn ich jetzt sage, ich trage diesen Gedanken so mit von Oikokredit und ich möchte das zum Beispiel auch schon in meinem Vermächtnis regeln, weil ich keine Nachkommen habe, denen ich zum Beispiel das Geld vererben würde, dann kann ich sagen, ich möchte das der Stiftung zugutekommen lassen. Mhm. Genau. Und da gibt es mehr Informationen auch auf unserer Website oder auch telefonisch sehr gerne.
Ich wollte noch einen Aspekt ergänzen zum Thema Geldanlage. Mhm. Auch bei seinem Geld muss man sich ja als verantwortlicher Mensch fragen, was bringt mein Geld für mich? Völlig berechtigte Frage. Ja, ich brauche es ja zum Leben. Mhm. Und was bringt mein Geld für andere? Ja, also das ist so meine verkürzte Form der, was ist ethische Geldanlage, oder ich sage lieber verantwortliche Geldanlage. Mhm. Und diesen Aspekt sollte man immer im Auge behalten. Insofern muss man natürlich seine Reserve auf seinem Girokonto haben, wenn das Auto mal eine Reparatur braucht, dann nicht, dass man ins Miese kommt. Aber für Dinge, die man längerfristig anspart, sollte man sorgfältig auch überlegen, was bringt das Geld für andere, für die Ökologie oder für soziale Zwecke. Und da ist Oikokredit ein relativ guter Baustein. Etwas, wo ich sage, das Geld bringt für mich nicht so übermäßig viel, eine sehr bescheidene Rendite, eine gewisse Sicherheit, aber eine bescheidene Rendite, aber es bringt was für andere. Und im Gesamtzusammenhang ist das, glaube ich, ein wichtiger Baustein, den man im Kopf haben sollte.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Bevor ich euch die letzte Frage noch stelle, fasse ich einmal ganz kurz zusammen, was wir heute besprochen haben und was ich auf alle Fälle mitnehme aus der Thematik der Genossenschaft. Die Form der Genossenschaft bei Oikokredit wurde bewusst gewählt, um eben nachhaltige Entwicklung in den Ländern des globalen Südens zu fördern. Bei der Genossenschaft steht vor allem die soziale Rendite im Vordergrund. Es gibt eine Mitbestimmung durch die Mitglieder und es gibt unterschiedlichste aktive Möglichkeiten, sich bei Oikokredit einzubringen, neben dem Investieren. Das ist bei Oikokredit immer das Ziel, die Wirkung, Risiko und Rendite ins Gleichgewicht zu bringen. Und die Entscheidung, keine Dividende zu zahlen, ist eine wichtige Entscheidung für die Stabilität der Genossenschaft und aus der Sicht eine sehr verantwortliche Entscheidung gewesen. Über die Langfristigkeit haben wir auch noch gesprochen, dass eben der Horizont der AnlegerInnen meistens eher länger ist und auch das Geld bei den Partnern langfristig investiert ist. Wenn ihr da noch gerne mehr Informationen hättet, schaut auf unsere Webseite. Wie gesagt, ist jetzt ja in einem schönen neuen Design. Oder schreibt uns eine E-Mail an investieren@oikokredit.de. So, das war so mein Outtake, den ich so mitnehmen würde aus der Folge. Mir hat es total gefallen, mit euch zu sprechen. Ich habe jetzt noch zwei unterschiedliche Fragen an euch, um das Gespräch abzurunden. Vielleicht fange ich mit dir an, Thomas. Was hat dich denn am meisten persönlich bewegt in der Zeit mit Oikokredit?
Muss ich zwei Sachen sagen. Erstens, die Menschen, die ich bei Oikokredit getroffen habe, also sowohl die dort gearbeitet haben, als auch die, die ehrenamtlich sich für Oikokredit engagiert haben, aus unterschiedlichsten Bereichen, sehr engagiert, sehr interessierte Leute, manchmal mit ganz anderen Meinungen als ich, aber das kann ja nicht schaden, da lernt man was dazu. Und der zweite Punkt, der mich beeindruckt und immer weiter beeindruckt, ist, man kriegt, so wie ich es gesagt habe, ein anderes Bild von der Welt. Man lernt über den globalen Süden und auch über wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge unheimlich viel dazu. Und nur wenn man ja dazu lernt und das versteht, kann man auch irgendwie darauf Einfluss nehmen. Ja, und Oikokredit ist kompliziert, das habe ich auch verstanden, aber es ist nicht kompliziert, weil wir so kompliziert sind und weil wir es nicht besser können, sondern weil die Welt kompliziert ist.
Mhm. Welt ist auch ein gutes Stichwort. Katharina, wie sieht denn eine Welt aus ohne Oikokredit?
Grau. Nee, ich glaube, wenn es keine Form der Förderung von Organisationen gäbe, die diese wahnsinnig tollen Ideen haben, also keine Form von Förderung durch Oikokredit, dann würden sehr viele Menschen weltweit mit unheimlich innovativen Ideen und mit einer ganz besonderen Resilienz und mit einem wahnsinnig weiten Blick nicht für sich, sondern für ihre komplette Gemeinschaft eben keinen Zugang zu Finanzen erhalten. Und diese Ideen würden nicht auf den Weg gebracht werden können und die Gemeinschaften würden vielleicht andere Wege gehen, aber das ist das, was ich wirklich in den Ländern gesehen habe. Also inspirierende Persönlichkeiten, die zum Allgemeinwohl wirklich jeden Effort aufbringen, damit die Gemeinschaft sich besser fühlt. Und was mir auch sehr, sehr auffällt bei Oikocredit ist, was Thomas auch schon gesagt hat, ganz diverse Menschen, die bereit sind, einen unbequemeren Weg zu gehen, weil die Welt komplex ist und aber eben versuchen, in dieser komplexen Welt Dinge auszubalancieren und zu mehr Gerechtigkeit beizutragen. Mhm. Und das würde fehlen.
Das auf alle Fälle. Danke für dieses schöne Schlusswort. Und danke euch beiden für das tolle Gespräch. Ich nehme auf alle Fälle super viel mit und danke, dass ihr mit mir über Genossenschaft gesprochen habt und aus der staubigen Ecke rausgeholt habt. Ich hoffe, das geht auch allen Zuhörern so, dass sie denken, ja, Genossenschaft, richtig cool. Danke, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Sehr schön, danke.
Ja, danke auch fürs Zuhören und ich gebe noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge, die Ende September erscheinen wird und die meine Kollegin Sina wieder moderieren wird. In der nächsten Folge geht es um einen Aspekt bei Oikocredit, den wir heute auch schon mal ganz kurz thematisiert haben, nämlich wie Oikocredit im globalen Norden sich für Bildungsarbeit einsetzt und damit eben Bewusstsein schafft für globale Zusammenhänge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin!